Ich möchte vor der Predigt gern noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der uns liebt und der uns auch den rechten Weg führen möchte. Wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, die Bibel, durch die du zu uns sprichst und durch die du uns immer wieder erneuern möchtest und auf dich ausrichten. Schenk du uns jetzt auch offene Herzen für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Für den heutigen Jugendunterrichtsabschluss habe ich einen ganz speziellen Bibeltext ausgewählt, nämlich aus dem Buch der Sprüche. Das Buch der Sprüche ist nicht ein Buch, wo jemand geschrieben hat, wo gedacht hat, jetzt schreibe ich die besten Sprüche für den Ausgang und dann verdiene ich mit diesem Buch viel Geld, sondern das Buch der Sprüche wurde von einem sehr weisen Mann geschrieben. Und wenn man das Buch der Sprüche liest, dann lesen wir sehr oft diese Redewendung: Mein Sohn, lass dir sagen, mein Sohn, ich möchte dich lehren, mein Sohn. Es wurde von einem Vater geschrieben, der seinem Kind etwas ganz, ganz Wichtiges mitgeben möchte. Und dieser Vater, das war der König Salomo. Und mein Sohn, darunter kann man sich vielleicht seine Kinder vorstellen, aber man kann sich auch vorstellen, er wollte sein Volk damit lehren. Und jetzt war es so, dass die Weisheit von Salomo so bekannt war, dass Menschen aus der ganzen Welt zu ihm nach Jerusalem gepilgert sind und seine Weisheit hören wollten. Und diese Weisheit ist hier in der Bibel aufgeschrieben. Wir wissen auch, diese Weisheit, die der Salomo hatte, das war nicht einfach Gescheitheit, wo er einfach so hatte, sondern das war Weisheit, die ihm von Gott geschenkt wurde. Wir haben hier göttliche Weisheit vor uns liegen. Und dass das auch göttliche Wahrheit ist, die für uns gilt, beweist das, dass das Buch der Sprüche in der Bibel aufgeschrieben worden ist, dass uns das hier überliefert worden ist. Das Buch der Sprüche ist ganzes, wahres Wort Gottes und kann uns auch heute zeigen, was Gott für uns will. Ich habe da einen kleinen Ausschnitt aus diesem Buch der Sprüche ausgesucht, nämlich Sprüche 3, die Verse 5 bis 6. Da steht: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinem Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wenn wir oberflächlich diesen Text betrachten, da könnte man fast meinen, ach, die Spötter, die haben ja recht. Die Spötter, die sagen, wer in die Kirche ist, der ist dumm, weil der gibt an der Garderobe seinen Verstand ab. Aber wenn wir ein bisschen genauer lesen, was hier steht, dann müssen wir sagen, das Gegenteil ist wahr. Denn was machen wir Menschen, wir Gläubige, wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen und nicht auf unseren Verstand? Da vertrauen wir dem mehr, der uns den Verstand gegeben hat, wie unserem Verstand. Und wir müssen sehen, der Geber des Verstandes ist doch höher wie unser Verstand. Und da machen wir etwas ganz Geniales, etwas ganz Ausgezeichnetes. Da treffen wir die beste Entscheidung, die wir treffen können, nämlich nicht, dass wir unseren Verstand zu oberst nehmen, sondern den, der uns den Verstand gegeben hat, dem lebendigen Gott. Und das ist etwas Wunderbares. Wir können dem vertrauen, der größer ist als unseren Verstand. Dass unser Verstand begrenzt ist, das weiß jeder von uns, der schon zur Schule gegangen ist. Denn in den Prüfungen, wo wir schreiben mussten oder immer noch schreiben müssen, da ist es so, unser Lehrer, der hat uns da immer aufgezeigt, dein Verstand ist begrenzt. Weil so am Rand hat er dann so ein paar Notizen gemacht, was alles nicht gut ist, wo unser Verstand eben lückenhaft ist und so. Und bei Gott, da ist es anders. Gott ist allwissend. Bei Gott, da gibt es keine Bildungslücken. Ihm zu vertrauen, ist von daher das Klügste, was ihr überhaupt machen könnt. Überhaupt die klügste Entscheidung. Wir vergessen häufig, wie viel Gutes genau deshalb entstanden ist, weil Menschen auf Gott vertraut haben. Wenn wir in unsere Geschichte hineinschauen und schauen, wo sind Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben und was ist daraus entstanden, da sehen wir ganz, ganz viele gute und positive Einflüsse in unserer Welt. Denken wir zum Beispiel an Martin Luther in der Reformationszeit. Da hat Martin Luther die Wahrheit über die Kirche gesagt. Da war so viel krumm und schief und nicht gut. Und der hat gesagt, wir müssen wieder zurückkommen, dass wir auf den Geber des Verstandes, auf den Geber des Wortes Gottes hören. Wir müssen wieder auf die Bibel hören. Und dann ist so viel Positives aus der Reformation entstanden. Klar, die Reformatoren waren auch begrenzt, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wir können noch weitere Beispiele in der Geschichte anschauen. Denken wir an William Wilberforce. Das war ein gläubiger Mann, der das Wort Gottes ernst genommen hat und er hat gesehen, wie man mit den Sklaven umgeht. Das ist nicht richtig. Und er hat sich dann mit aller Kraft noch mit anderen Kollegen eingesetzt, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, weil er sich von der Wahrheit der Bibel hat leiten lassen, weil er nicht einfach nur auf seinen Verstand, sondern auf die göttliche Weisheit geschaut hat. Oder denken wir an die vielen Missionare, die zur Stämme im Urwald gegangen ist. Und da gibt es so viele Volksstämme, die von einem Geisterglaube, die von einem Dämonenglauben gefangen waren und aus diesem Gefangensein an den Geisterglaube sind so viele negative Praktiken, grausame Praktiken entstanden, wo man Kinder geopfert hat und so weiter und so fort. Und dann sind Missionare gekommen, haben ihnen die Wahrheit gesagt, die göttliche Wahrheit. Und viele Menschen durften eine Befreiung erfahren von großen Ängsten, von unmenschlichen Praktiken. Die Wahrheit der Bibel, die haben wir aber auch mitten in unserer Gesellschaft wieder ganz dringend nötig. Warum? Weil wir immer mehr in einer Zeit leben, wo es wie keine Wahrheit mehr gibt. Jeder kann so seine Wahrheit für sich haben und das ist dann immer Definitions- und Ansichtssache und so. Und wir wissen, was für Folgen das hat, wenn es plötzlich keine Wahrheit mehr gibt. Dann kann man sich auf niemanden mehr verlassen. Und das ist so etwas Negatives, das hat nachhaltige negative Einflüsse auf unsere Gesellschaft, wenn man niemandem mehr vertrauen kann. Und deshalb ist es so gut zu sehen, was für ein geniales Vorrecht das ist, die Wahrheit zu kennen, die Wahrheit von Gott und dem Herrn zu vertrauen. Nicht einfach nur nach den eigenen Maßstäben zu leben, nach den eigenen Vorstellungen, sondern dass wir Gottes Wort zu oberst stellen und dass wir dem Herrn von ganzem Herzen vertrauen. Was bedeutet das für uns ganz konkret, dem Herrn zu vertrauen, voll und ganz? Ich habe schon angetönt, als erstes bedeutet das, dass wir die Bibel als Wort Gottes ganz ernst nehmen. Als geoffenbartes Wort Gottes, wo die Wahrheit ist. Und jetzt lehrt uns die Bibel etwas über uns Menschen. Nämlich, dass wir Menschen von Natur aus durch die Sünde von Gott getrennt sind. Keiner von uns ist sündlos. Jeder von uns hat sich in irgendeiner Weise an dem lebendigen Gott versündigt. Und wegen der Sünde sind wir getrennt von Gott. Aber jetzt hat Gott uns etwas geschenkt. Nämlich einen Weg, wie wir zurück zu Gott kommen können. Wie wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Die Bibel, die lehrt uns, dass wir erlösungsbedürftig sind. Aber die lehrt uns auch, wer der Erlöser ist. Nämlich der Sohn Gottes, Jesus Christus, den Gott auf die Erde gesandt hat. Und er, der ohne Sünde war, starb stellvertretend für uns am Kreuz. Er nahm die Strafe auf sich, die wir verdient hatten. Deshalb musste Jesus sterben. Aber er ist auch wieder von den Toten auferstanden. Und jetzt bietet Gott uns im Glauben an Jesus die Vergebung der Sünden und das ewige Leben in der Gemeinschaft mit ihm als Geschenk an. Gottvertrauen bedeutet dieses Geschenk annehmen. Dieses Geschenk annehmen. Und dieses Geschenk tun wir dann annehmen, wenn wir Jesus unsere Sünden bekennen. Und ihn einladen und Herr Jesus, komm du in mein Leben. Du sollst der Herr über mein Leben sein. Ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du dieses Geschenk schon ganz bewusst angenommen? Jesus, deine Sünden bekannt und gesagt, Herr Jesus, du sollst in mein Leben kommen. Du sollst die Führung über meinem Leben haben. Ich möchte nicht mich selbst so oberst hinstellen, sondern ich möchte dich als oberste Instanz in meinem Leben haben. Was bedeutet das konkret? Wenn jetzt wir Jesus die Führung über unser Leben geben, was bedeutet, dass wir uns Gott absolut zu vertrauen? In unserem Predigttext, da wird es ausgeführt, da heißt es, auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Es geht also darum, dass wir nicht irgendwie unser Leben führen, sondern darum, dass wir auf unseren Lebenswegen ihn suchen und ihn erkennen. Als ich mich an die Predigtvorbereitung gemacht habe für den Gottesdienst, da saß ich so in meinem Büro, da habe ich mich in mein Büro setzen wollen und habe gedacht, nee, irgendwie kommen mir da die Gedanken nicht so und jetzt habe ich mich vorzubereiten, um zu predigen, was sind denn unsere Wege und so. Und dann habe ich gedacht, am sinnvollsten mache ich doch einen Weg, nehme ich einen Spaziergang auf mich und überlege da, was denn unsere Wege sind. Ein Spaziergang ist ja auch so ein Lebensweg, wo wir dann gehen. Ist ein bisschen kurzer Spaziergang, oder ja, je nachdem, wie lang so ein Spaziergang ist. Aber ich habe dann einen Spaziergang in den Wald gemacht. Und da ist etwas speziell gewesen. Ich habe genau das mal versucht zu praktizieren, worüber ich predige. Auf all deinen Wegen erkenne ihn. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe im Wald? Da wachsen Bäume. Also das habe ich davor schon gewusst, dass im Wald Bäume wachsen. Aber mir ist etwas anderes aufgegangen. Wenn wir einen Spaziergang machen durch den Wald oder wenn wir mit dem Auto an einem Wald vorbeifahren, ja, das sehen wir Bäume. Aber wir achten gar nicht so sehr darauf, was für ein geniales Wunderwerk so ein Baum ist. Wie das funktioniert, dass da aus den Wurzeln dann 30 Meter hoch Wasser gepumpt wird und dann da oben im Blätterwerk eine Photosynthese stattfindet. Also, dass CO2 umgewandelt wird in Sauerstoff und ein gutes Baumaterial. Also da entsteht ja dann auch Holz und so mit den Jahren. Und das ist ein geniales Wunderwerk Gottes. Und jetzt gab es im Wald nicht einfach nur einen Haufen Bäume, sondern noch wunderbare Luft, die man einatmen konnte. Und Pilze habe ich gesehen und wunderbare Blumen und alles Mögliche. Wenn man sich vorstellt, was wir Menschen alles mit unserer Technik möglich machen können. Also da, das ist auch unglaublich, das mit den Smartphones und so, und dass man sich da übers Internet registrieren kann und das, ja, das ist genial. Aber wir Menschen bringen es nicht fertig, einen Baum nachzubauen. Also, das ist sowas von komplex und kompliziert und so groß ist unser Gott. Und ich konnte einfach nur wieder staunen, wie groß unser Gott ist, als ich da im Wald diesen Spaziergang gemacht habe. Und das ist etwas, was wir doch machen wollen. Wir wollen achtsam unseren Lebensweg gehen. Wenn wir durch die Natur gehen, da wollen wir immer wieder darauf achten, wie groß und wunderbar ist Gott. Und wir sind nicht irgendein Produkt vom Zufall, wo nach Millionen von Jahren entstanden ist, sondern Gott hat uns geschaffen. Und diesem großen Gott wollen wir danken und ihn loben. Auf unseren Wegen Gott erkennen, das können wir aber nicht nur, wenn wir langsam einen Spaziergang durch den Wald machen. Andere sind, wie wir es gehört haben, auch ein bisschen schneller im Wald unterwegs, da mit dem Velo und so. Und da kann es sein, dass man ab und zu auch erlebt, wie Gott einen bewahrt. Der Josua hat das andauernd erlebt, wie Gott einen bewahrt hat. wie man knapp an einem großen Unfall vorbeigegangen ist. Oder wenn man mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs ist, da merkt man auch manchmal, es hätte ein großer Unfall passieren können und man ist knapp vorbeigegangen. Und da haben wir Grund, Gott zu danken. Aber jetzt ist es auch so, dass Gott auf unserem Lebensweg manchmal auch Schweres zulässt. Dass man eben nicht bewahrt wird da beim Downhill oder auf der Autobahn oder dass einem sonst ein Unglück trifft. Und da ist etwas wichtig, nämlich, dass wir auch da das Wort Gottes ernst nehmen. Wenn Gott uns auf so einen Lebensweg stellt, dann wollen wir auch ihn da erkennen. Wie machen wir das, ihn erkennen auf so einem Lebensweg, wenn es schwer wird? Das machen wir dadurch, dass wir sagen, ja, Herr, du hast es zugelassen. Dass wir ja sagen zu den Wegen Gottes und nicht sagen, oh, jetzt hast du mich nicht bewahrt, jetzt hast du mir dieses Unglück geschenkt, du kannst gar kein guter Gott sein. Dass wir quasi gegen Gott rebellieren, sondern dass wir ja sagen zu den Wegen Gottes. Und schauen, was will Gott uns vielleicht dadurch lehren? Manchmal lässt Gott ja ganz bewusst auch solche Schicksalsschläge in unserem Leben zu, weil wir irgendwie auf Wege abgeirrt sind und er uns ins Nachdenken bringen möchte. Und da ist es wichtig, dass wir darauf achten, was möchte Gott mir sagen? Muss ich vielleicht wieder umkehren und ganz in die Nachfolge gehen? Aber vielleicht sind wir ganz in der Nachfolge von Jesus und Gott lässt trotzdem so etwas Schweres zu. Vielleicht will Gott uns vorbereiten für etwas, was später dann kam. Also ich habe das schon verschiedentlich erlebt, wo Gott Schweres im Leben zugelassen hat und ich gemerkt habe später, genau das hatte einen Sinn. Manchmal sehen wir diesen Sinn, manchmal erst Jahre oder Jahrzehnte später, aber etwas wollen wir tun. Wir wollen ja sagen zu den Wegen, die Gott uns führt. Auch wenn es schwere Wege sind, wollen wir nicht einfach sagen, Pech gehabt, sondern wir wollen ja sagen zu den Wegen Gottes. Ihn erkennen auf all unseren Wegen, das wollen wir auch auf den Wegen in der Familie. Wir haben ja, wenn wir geboren werden, einen ganz langen Weg in der Familie zu gehen. Und diesen Weg müssen die Kinder mit den Eltern gehen und die Eltern mit den Kindern. Und dieser Weg, der ist manchmal ein bisschen kompliziert. Ich habe ja selber 5 Kinder und weiß, wie das kompliziert sein kann. Da können die Kinder denken, Mann, habe ich aber mühsame Eltern, dass sie mir das verbieten und jenes. Und ja, und dann ist man ein bisschen frustriert mit den Eltern. Oh, und für die Eltern kann es genauso, je komplizierter die Eltern für die Kinder sind, desto komplizierter sind auch die Kinder für die Eltern. Also das ist beides, also es gibt immer diese beiden Seiten. Und da ist etwas ganz wichtig, nämlich, dass wir sehen, und Gott hat mich auf diesen Lebensweg hineingestellt. Und jetzt möchte ich ja sagen zu den Wegen Gottes, ja sagen zu den Eltern, ja sagen zu den Kindern. Und das ist etwas Herausforderndes. Und jetzt, wenn wir ja sagen, das ist ein Lebensweg von Gott für mich. Was bedeutet das konkret für mich? Das bedeutet konkret für mich, dass ich schaue und wie möchte Gott, dass ich mich dem anderen gegenüber verhalte. Für uns als Eltern bedeutet das nicht, dass die Kinder immer das machen müssen, was wir wollen, sondern dass wir uns in erster Linie fragen, was ist Gottes Auftrag an den Kindern? Wie kann ich meine Kinder gut fördern, im Glauben fördern, aber auch auf ihrem Lebensweg? Und dass wir uns von der Liebe Gottes prägen lassen. Dass wir ins Gebet gehen und für unsere Kinder beten und so ein Ja haben zu unseren Kindern und nicht immer denken, Mann, habe ich aber mühsame Kinder und hätte ich nur die Kinder vom Nachbarn oder so. Nee, das wollen wir nicht machen. Sondern wir wollen Gott danken für unsere Kinder, ein Ja haben zu unseren Kindern. Und dann das Gute schauen, was für unsere Kinder ist. Und wenn man ein Kind ist, ich bin ja selber auch ein Kind gewesen, das ist manchmal auch mühsam mit den Eltern, und das suchen wir auch. Und was ist das Richtige, wie ich meinen Eltern gegenüber verhalte? Und ich muss sagen, in der Familie, da ist es häufig so, dass man sagen muss, es tut mir leid. Und als Kinder muss man ab und zu das den Eltern sagen und ab und zu müssen das auch die Eltern zu den Kindern sagen. Es tut mir leid. Und dann ist es auch gut, wenn man sich ab und zu auch sagt, ach, Papa, ich hab dich lieb oder Mama, ich hab dich lieb oder dann die Eltern zu seinen Kindern sagt, ich hab dich lieb und weißt, ich hab dich doch gern. Und einfach, dass man immer wieder darauf bedacht ist, dass die Liebe in der Familie zum Vorschein kommen kann. Gott hat uns in die Familie gestellt und wir wollen da den Weg Gottes suchen. Vielleicht kann man auch mal was ganz Cooles als Familien zusammen machen, nämlich, dass man sich zusammen überlegt, wie können wir uns gemeinsam als Familie von Gott brauchen lassen? Vielleicht gibt es da einen Missionar, wo man denkt, und mit dem wollen wir enger Kontakt haben und ihn unterstützen. Oder vielleicht geht man mal einen Missionar besuchen oder geht irgendwas machen und fragt, was könnte Gott für uns vorhaben? Also da ist jede Familie frei natürlich, sich zu überlegen, wie genau wollen wir das umsetzen? Auf dem Lebensweg in der Familie Gott erkennen. Jedenfalls ist es etwas ganz Wichtiges, dass wir Gott suchen und nicht einfach nur die eigenen Wege gehen. Und jetzt haben wir eine wunderbare Verheißung, wenn wir das tun. Wenn wir Gott von ganzem Herzen vertrauen, ihn suchen, ihn erkennen auf all unseren Wegen, ja sagen zu seinen Wegen, da haben wir die Verheißung, so wird er deine Pfade ebnen. Eine geniale Verheißung. Der allmächtige Gott, er wird uns die Pfade ebnen. Nicht du musst dir selbst deinen Weg bahnen, sondern Gott bahnt für dich deinen Weg. Du musst dich nicht abhängig machen von anderen Menschen. Du musst dich nicht abhängig machen von deiner eigenen Leistungsfähigkeit, was du alles erreichen kannst, sondern der allmächtige Gott ebnet dir deinen Weg. Und was das bedeutet, möchte ich an einem biblischen Beispiel veranschaulichen, nämlich am Volk Israel, als es von Ägypten, aus der Sklaverei von Ägypten befreit wurde und auf dem Weg war ins verheißene Land. Da ist es in eine Situation hineingekommen, plötzlich stand es vor dem großen Schilfmeer. Und der Pharao mit seinem Heer ist dem Volk hinterhergejagt. Eine aussichtslose Situation. Flucht nach vorne ging nicht, Flucht nach hinten ging nicht. Aussichtslos. Und was hat Gott gemacht? Er hat einen Weg gebahnt durch das Schilfmeer. Er hat einen Wind geschickt und dann hat es funktioniert. Wo kein Weg möglich war, hat Gott einen Weg gemacht. Wahrscheinlich kann schon die ein oder andere Person von uns auch von so Wegen erzählen. Vielleicht nicht gerade vom Schilfmeer, aber von anderen Situationen, wo Gott uns durch denkbar ungünstige Situationen einen Weg gebahnt hat. Wo man gar nicht mehr wusste, wie soll es weitergehen. Wo man kein Vorwärts mehr und Rückwärts mehr gesehen hat. Und dann inmitten drin hat man sich Gott anvertraut und hat erlebt, und Gott führt mich. Und hat erlebt, wie das gut ist, Gott zu vertrauen, wie er sein Wort wahrgemacht hat. Ich möchte gerne ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Gerade weil wir heute verschiedene junge Leute unter uns haben, möchte ich erzählen, wie das bei mir war mit der Partnerwahl. Das war drum auch ein bisschen eine schwierige Sache. Denn ich war ein bisschen verliebt da in das eine Mädchen. Mir war es immer wichtig, das zu tun, was Gott möchte. Ein gläubiges Mädchen sollte es schon sein, weil das die Bibel ganz klar so sagt. Und ich habe viele Mädchen kennengelernt, wo mir gefallen haben, wo nicht gläubig waren. Und ja, die kamen nicht so für mich in Frage. Aber dann habe ich eine junge Frau kennengelernt. Ja, die war gläubig, vollgasgläubig und habe gedacht, ja, das ist die Richtige für mich. Und war da auch verliebt in sie und habe ihr das auch zu verstehen gegeben. Aber irgendwie wollte sie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Zumindest damals wusste ich nicht, warum. Und das war schwer für mich, ein Ja zu finden zu Gottes Wege, dass er da eine Tür verschlossen hat. Aber ich habe gesagt, Herr Jesus, du siehst, ich möchte deine Wege gehen. Und wenn das nicht dein Weg sein soll, wenn das dein Weg sein soll, dann öffne doch die Tür. Ja, aber wenn das nicht dein Weg sein soll, Herr, da hilfst du mir auch, dass mein Herz zur Ruhe kommt. Also diesen Gebetskampf, den habe ich einige Wochen lang geführt. Und irgendwann kam mir dann ein Bibelvers in den Sinn, wo mein Herz zur Ruhe gebracht hat, wo Gott zu mir geredet hat und ich durfte ein Ja finden zu Gottes Wegen. Und 2 Jahre später durfte ich auch feststellen, warum das so war, warum da ein Nein war. Nämlich dann habe ich damals es kennengelernt. Und gerade aus heutiger Perspektive kann ich sagen, ich kann nur staunen, wie gut das Gott gemacht hat, wie er da die Wege geebnet hat. Und ja, dass das gut war. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen auf all unseren Wegen. Und ich kann Zeugnis geben, könnte noch mehr Zeugnis geben, nicht von dieser Angelegenheit, sondern noch von vielen verschiedenen Begebenheiten in meinem Leben. Und viele von euch könnten das genauso tun, wie es sich lohnt, Gott mehr zu vertrauen wie sich selber. Wie es sich lohnt, ein Ja zu haben zu den Wegen Gottes, ihn zu erkennen, das Gute zu erkennen, was Gott für uns bereithält, nach seinem Willen zu leben. Und wie Gott es dann letztendlich gut macht in unserem Leben. Joshua und Annalena, ich möchte euch ganz fest Mut machen, genau das so zu tun. Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Ein Ja zu haben zu Gottes Wegen. Weil dann habt ihr die Verheißung, dass ihr auch erleben dürft, wie Gott euren Weg gut führt. Nicht immer, wie er ihn leicht führt, aber wie er ihn gut und richtig führt und er euch dann auch zum Ziel bringt bei ihm in der Ewigkeit. Und das möchte ich nicht nur für euch als Wunsch weitergeben, sondern für uns alle hier. Wir wollen Gott nicht zu 70% oder 80% vertrauen, das bringt nichts, sondern wir wollen Gott zu 100% vertrauen und uns seiner Führung anbefehlen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für dein wunderbares Wort. Du siehst auch, wo wir persönlich angesprochen worden sind durch dein Wort, die Bibel. Du weißt, was für Punkte für uns dran sind, Schritte, die dran sind, zu gehen. Hilf du uns, dass wir nicht einfach beim Hören vom Wort stehen bleiben, sondern auch zu Tätern des Wortes werden. Amen.